Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Ja, hallo und Happy Halloween, da sind wir wieder. Kaum hat man mal richtig Arbeit, schon geht fast ein Monat ohne neue Du Digitale Folge ins Land und das geht ja überhaupt nicht. Deswegen sind wir wieder da, weil ohne uns gruselt's uns selbst vor der Podcast-Landschaft ohne Du Digitale. Und wir haben gedacht, wenn schon so ein Comeback aus den vorübergehenden Gräbern, dann an Halloween, ja. Also, Halloween, ich sitze hier verkleidet als Podcast-Clown und schaue auf meinen wunderbar blass geschminkten, tiefen Augenringen, echt gruselig aussehenden Duopartner und größten Digitalexperten vom Blocksberg bis nach Stonehenge, Marcel Brindöpke. Hallo Marcel. Aber jetzt warte mal, sag bloß, es ist gar keine Verkleidung.
Huhu. Hallo Alex. Nein, es ist keine Verkleidung, es ist der Filter meiner Kamera, der die Augenringe eigentlich wegmachen soll. Wenn ich den jetzt ausschalte, dann schreist du wirklich. Ja, von daher bin ich nicht verkleidet. In Hamburg ist es natürlich nicht Halloween, sondern wir feiern eine richtig religiöse Feste, den Reformationstag. Aber für dich komme ich natürlich in die Hamburg Studios gefahren, um mit dir über all das zu sprechen, was in den letzten Wochen und Monaten im Grunde passiert ist.
Ja, Wahnsinn. Wir wollen ja auch, Gottes Willen, die Leute nur informieren, nicht reformieren. Wir wollen es nicht zu ernst nehmen heute. Aber ich will mal kurz bei Halloween bleiben, weil das jetzt heute so der Tag ist und irgendwie macht man sich ja da auch Gedanken. Und es hat auch einen digitalen Aspekt, ja, weil ich finde ja an sich so Kürbisse schnitzen und so, das finde ich ja alles ganz schön. Aber wirklich, ich habe mich jetzt jahrzehntelang als Mensch, Mann und Vater erfolgreich um diesen Faschingswahnsinn.
Schöne Differenzierung.
Ja. Ich habe die Pause auch mit Absicht gesetzt. Den Faschingswahnsinn im Februar gedrückt. Und jetzt kommt das seit ein paar Jahren, dieser totale Verkleidungsdruck für diesen 31. Oktober da daher. Digitaler Aspekt für den Handel, ein Traum. Ich habe also hier Schminke bestellt, ich habe irgendwelche farbigen Kontaktlinsen bestellt fürs Töchterlein. Kostüme wurden entweder genäht oder es wurde Fell bestellt, sodass man sich zum Werwolf machen kann. Ich mache mich ja meistens zum Affen, aber das ist ein anderes Thema. Für mich als
Das geht ohne Kostüm.
Ja. Das geht einfach so. Für mich aber so als Anti-Verkleider ist es echt der Vorhof zur Kürbishölle quasi. Aber vielleicht bin ich ja, um jetzt pass mal auf, vielleicht bin ich ja Samhainophob. So nennt man nämlich die krankhafte Angst vor Halloween. Wusstest du das? Oder wie Samhainophob bist denn du?
Ja, das werde ich dir gleich sagen. Meine Gedanken zu Halloween, wenn man den Begriff mal zerlegt, etymologisch sozusagen, Ween kommt ja aus dem Englischen, heißt so viel wie annehmen und glauben. Also hallo Glaube, hallo dem Glauben, hallo dem Hoffen. Und Ween, das wirst du auch natürlich wissen, ist eine Punkrock-Band aus New Hope, Pennsylvania. So, und was fällt dir da jetzt ein?
Also, ich bin ja erstmal überragend begeistert, dass du eine meiner Hidden Favorite Bands, Ween, hier bringst, ohne dass wir es abgesprochen haben. Die haben dieses wunderbare Lied, das sich nennt Buenas Tardes, Amigos. Es dauert 6 Minuten 21, kann ich gern singen, wenn du möchtest. Da geht es darum, dass jemand seinen Bruder ermordet und die nehmen Rache. Unglaublich witziges Lied, so im Western-Style gemacht. Unglaublich funny Band. Also in dem Zusammenhang, hier geht einfach mal die Empfehlung raus. Zieht euch mal Ween rein. Das ist echt sehr lustig und sehr gut. Danke dafür.
Ja, sehr gerne. Ich habe es aus einem ganz anderen Grund natürlich recherchiert für dich, weil New Hope, Pennsylvania, wir wissen, Pennsylvania, einer der Swing States für kommende Dienstagnacht. Und dann heißt die Stadt auch noch New Hope. Also was will man eigentlich mehr? Aber das war wahrscheinlich gar nicht, weswegen du mich gefragt hast. Also Halloween, rein inhaltlich lässt es mich schon ein bisschen ratlos zurück. Du hast das ja mit deinem, ich sag mal, im Fränkischen Samhainophob gesagt. Im Irischen heißt das Samhain, ist ein keltisches Fest, eines der wichtigsten Feste der Kelten. Und das war natürlich schon mal grundsätzlich ein liebenswürdiges Volk. So ein paar Sachen wundern mich allerdings und sind auch auf heute gar nicht mehr anwendbar. Es war nämlich der Beginn der kalten Jahreszeit. So, und oder wie wir sagen, der Kelten-Jahreszeit, die gibt's ja dank Klimawandel gar nicht mehr. Ne? Wir laufen immer noch in T-Shirts rum, sitzen draußen in Cafés. Gut, in Hamburg macht man das schon aus Prinzip, auch wenn es kalt ist und regnet. Das ist eher so ein Lebensgefühl. Und zum anderen wurde der Jahreswechsel gefeiert und da floss das ein und andere Pein zu viel, würde ich sagen, wenn man das Ende Oktober feiert. Also von daher sicherlich nicht empfehlenswert. Aber warum gibt es das Fest eigentlich? Man hat also versucht, sozusagen ein Fest zu feiern, weil man dachte, dass in dieser Zeit die Toten auferstehen, um die Lebenden zu jagen, und hat sich sozusagen verkleidet, um die Toten abzuschrecken. Das ist, finde ich, schon schräg. Ja? Das ist so, als wenn du den Verkehrsinfarkt mit dem Bauen neuer Straßen bekämpfen möchtest, ja, oder VW wieder mit Verbrennern auf den Sattel hieven möchtest. Ach,
Verbrenner passt ja ganz gut auch zu Halloween und so.
Absolut, aber ich sehe schon, wir schweifen ab. Man kann es ja mal belassen, man versucht den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Aber was war nochmal die Frage?
Nee, du musst, bitte kannst du denn mir das nochmal, wie heißt das nochmal?
Samhain.
Oh mein Gott. Ich finde ja, das klingt wie eine Zauberin aus Herr der Ringe, aber das ist was anderes.
Oder die Batman-Win, aber gut, ja. Genau.
Frage, weiß ich nicht. Egal, jetzt fangen wir mal an, ein paar Kürbisse zu schnitzen.
Das finde ich richtig toll.
Ja, erste Kategorie, Alex. ECD London, ich erinnere mich dunkel, in unserer letzten Folge hast du avisiert, dass du den ECD in London abhältst, in den wunderschönen Tobacco Docks, und ein Blick in den Kalender verrät mir, das war ja letzte Woche. Da wollte ich dich doch mal fragen, wie war's? Was gibt's Neues? Was hält dich heute noch wach? Kannst du es kaum erwarten, wieder hinzufahren? Und die allerwichtigste Frage, wie hacke ich mich nächstes Jahr wieder rein? Vielleicht kannst du das berichten.
Das ist die einfachste Antwort, ne? Also die bist hiermit gebucht. Das machen wir nicht normal so.
Nee, haben wir ganz alleine gefühlt.
Wenn du fragst, was hält mich nachts wach, es ist dieses Verlustgefühl, alleine auf der Bühne zu stehen.
Oha.
Ja. Nee, ehrlich gesagt habe ich ganz gut geschlafen die ganze Zeit, weil es sehr anstrengend war. 4 Tage London.
Ja, glaube ich.
Nein, es war ganz toll. Also der ECD kam ja zum zweiten Mal jetzt nach London. Das erste Mal war es so ein bisschen tricky, weil da kurz zuvor die Queen verstorben war. Deswegen bin ich auf die Bühne gegangen, habe erst auch mal gesagt, God save the King. Ich habe mich bedankt, dass er noch am Leben ist. Das war wichtig. Dann war es so, dass wir ungefähr 180 Leute vor Ort hatten. Und wer die Tobacco Docks kennt, es ist eine sehr, sag jetzt mal, atmosphärische Location, also wenig messehaft oder ist auch nicht zu groß. Es ist wirklich genau richtig für diese Art. Ein Kongress will ich immer gar nicht im Mund nehmen, so eines Networking-Events. Und es hat dann auch wieder so funktioniert, dass die Leute von Anfang an sich verbunden haben, miteinander gesprochen haben, durchgehend eigentlich durch den Tag, kam dann auch die Sonne raus. Also all in all war das wieder ein wahnsinnig toller Tag. Inhaltlich war das insofern spannend, weil das Motto dieses Mal war ja Beyond Borders. Ich meine, wir waren in UK, das Thema Cross-Border ist natürlich da eins der vordringendsten, Post-Brexit, Post-Covid, und wie geht's denen da so? Und da hatten wir eine ganz tolle Keynote von dem Richard Lim, der CEO von Retail Economics. Mit dem haben wir zusammen die Studie gemacht dieses Jahr, also Tradebuy zusammen mit seiner Firma, wo es wirklich darum ging, wie sieht denn eigentlich die Lage aus da, die Landscape nach all diesen, nennen wir doch Brexit auch mal eine Katastrophe. Ja? Also Inflation, Krieg, Covid, Brexit. Und da gab es ein paar Zahlen, auch aktuelle Zahlen, die schon interessant waren, dass zum Beispiel vor allem Cross-Border Fashion Retail in UK um die 60% gesunken sind seit 21 oder 22. Auf jeden Fall war das eine aktuelle Zahl aus diesem Jahr. Wo man wirklich sagen muss, so kein Wunder, dass es auch, sagen wir, auf dem Binnenmarkt ist allein schon echt schwierig ist in UK. Und dann kommt eben diese Cross-Border, ich will nicht sagen Müdigkeit, aber diese komplexe Situation, da einfach erstmal die richtige Lösung zusammenzustellen, hinzu. Gleichzeitig aber ist der europäische E-Commerce weiterhin wahnsinnig am Wachsen. Das heißt also, es gibt diese Möglichkeiten zu expandieren, zu wachsen weiterhin, wenn man das löst, dass man stabil in den wachsenden Markt aus UK heraus Partnerschaften knüpft, sozusagen. Was wichtiger wird denn je, um diesen Downfall da aufzuhalten. Es war eine sehr interessante Zahl, dass es quasi gleichzeitig runter und rauf geht, wie es ja oft so ist in einem makroökonomischen Zusammenhang. Das war auch sehr eindrucksvoll, da hat man die meisten Handys gesehen in diesem Moment. Für mich war das dann im weiteren Verlauf natürlich total besonders. Wir hatten ein Panel mit ASOS, TikTok und Lylan Scott, was einfach Wahnsinn war, weil TikTok Shop in UK ja seit 3 Jahren operativ am Start ist, unlike the rest of Europe. Und da natürlich schon einige Geschichten auch da sind und Erfolgsgeschichten, die wirklich zeigen, hey, die nehmen das sehr ernst. Also ich habe ja auch immer das Gefühl, wenn man über TikTok redet als Marktplatz, ist es immer noch so, ja, diese jungen Influencerlein und komm, wir machen da ernsthaft Business. Es machen alle ernsthaft Business mit TikTok in UK oder wollen alle ernsthaft Business machen mit TikTok. Also alle ihr da draußen, die denken, ja, das ist was für irgendwelche jungen Lippenstiftverkäuferinnen, können da komplett vergessen. Ja? Also ASOS arbeitet mit denen zusammen, alle Brands, die da so rumlaufen, das ist ein richtig großes Ding. Und das war sehr interessant, also sozusagen diese Augenhöhe auch zu haben und ASOS da in der gleichen Riege zu haben. Also das war ein sehr spannendes Panel, muss ich sagen.
Ganz kurz, weil ich es neulich aus Zufall recherchiert habe, also zwei Quizfragen für dich, das sind Schätzfragen, also keine Sorge, wenn du die exakte Zahl nicht vor Augen hast.
Ich habe da keine Angst.
Aber wie viel Umsatz macht Live-Shopping in China?
Anteil? Prozent?
Nee, nominal in albanischen Lekeli, in Dollar.
62 Milliarden.
Sind ungefähr 750 Milliarden. Und was würdest du sagen, dem Bruttoinlandsprodukt welcher zwei europäischen Länder, also nicht kumuliert, sondern also jeweils, entspricht das ungefähr?
Frankreich und Deutschland.
Das wäre ein bisschen viel. Nee. Nein, es sind unsere Freunde aus Schweden und Polen. Also okay. Schweden und Polen haben jeweils ungefähr
Polen dieses,
das ist immer, nach der Antwort ist man immer schlau. Aber das spricht dafür, welchen Stellenwert das auch bekommen kann und auch in UK ja schon hat. Aber das mit dem Brexit finde ich natürlich krass. Also nicht, dass 60% das nicht mehr schaffen, sondern dass die anderen 40% das überhaupt hinbekommen. Das
wundert mich. Also
das ist ja nicht trivial, ja.
Und darum war ja auch natürlich, das ist ja auch so, dieser Vibe beim ECD, es herrscht natürlich trotzdem positive Grundstimmung und auch Optimismus, weil es ja die Möglichkeiten gibt. Aber die Lage ist jetzt erstmal so nackig seziert auf dem Tisch. Jetzt nicht gerade so, dass man vor Freude erstmal auf die nächste Halloween-Party geht. Also das ist schon einfach Hausaufgaben machen, ernst nehmen und so. Das fand ich sehr interessant. Und es ist dann auch so dieses Gespräch, das man hat, was natürlich einem Event wie dem ECD unglaublich die Konversation befeuert, weil wir hatten natürlich Fulfillment-Experten da mit Exporto und Avato und wirklich Dienstleister, die dir helfen. Wir hatten mit Seven Learnings Pricing-Spezialisten da, die wir auch bald hier im Podcast zu Gast haben, da freue ich mich schon drauf. Wir hatten was ganz Spannendes, Pixelmoda, kannte ich vorher nicht, machen AI. Fotos arbeiten schon mit Zalando zusammen und so weiter. Also wo es dann, ne, denk alleine an Fotoproduktion, was du da eventuell Geld sparen kannst oder Standorte brauchst in anderen Ländern, weil du da vielleicht fotografieren musst. Da ist AI zum Beispiel wieder ein wahnsinniger Push, könnte eine Lösung sein, um wieder schneller zu einem Ergebnis zu kommen und da vielleicht auch ein bisschen Geld zu sparen. Und das hatte dann echt so einen positiven Vibe. Naja, und das Drumherum beim ECD ist natürlich immer toll. Erstens sind natürlich viele Kolleginnen und Kollegen von mir von Tradebyte mit dabei und wir haben da auch einen Mord Spaß. Wir haben am Abend vorher ein Warm-up, der war dieses Mal von Exporto gepowert sozusagen. Hauptsponsor beim ECD war Avato. Vielen Dank hier nochmal an dieser Stelle an beide. War großartig. Und nach dem ECD, und das war dann ganz witzig, gibt es ja jetzt bei den kleineren Events nicht unbedingt so eine große Party und so, wie es in München beim ECD gibt, sondern wir sind dann die Straße runter in einem Pub und die hatten im Basement so Fun and Games, Shuffleboard, Tischtennis, Kicker.
Cluedo.
Genau. Und wir haben das gemietet und sind da mit 50, 60 Leuten hin und was für ein Spaß das dann einfach auch war, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen und Kunden, Gästen, Speakern, da einmal Tischtennis zu kloppen, in guter alter ECD-Tradition natürlich.
Absolut.
Also das rundet es dann auch so von einem emotionalen Erlebnis her total ab. Und da falle ich dann schon sehr, sehr glücklich ins Bett irgendwann nachts, muss ich sagen.
Das glaube ich. Also ihr wart tagsüber, was die Leute angeht, auf 180 und abends dann auf 50 bis 60 sozusagen.
Genau. Wir waren auch auf 180, aber halt aber mit weniger Leuten.
Sehr gut, aber wie ich euch kenne, weil hast du natürlich Appetit gemacht auf das, was da passiert ist, wird es das wieder mal irgendwo live in einer Aufnahme geben sozusagen? Also habt ihr mitgeschnitten? Gibt es eine Matz?
Ja, es gibt ein Matz ab. Kennt es noch jemand? Oh mein
Absolut.
Gott.
Absolut.
Ja, wir haben mitgeschnitten.
Herbert Feuerstein, Harald
genau.
Schmidt.
Genau. Wow, das war ganz großartig.
Wer kennt sie nicht?
Also,
ja.
Also, selig, Herr Feuerstein. Grüße gehen nach oben heute an diesem Tag. Nee, es gibt Mitschnitte. Die werden auch in den nächsten Wochen sicherlich auf diesem Kanal auch als Podcast veröffentlicht. Das werden wir sicherlich machen. Wird jetzt auch heute, vermutlich noch heute, das Recap-Video mit ein paar Schnipseln zu sehen sein. Aber es gibt natürlich auch Pläne für die nächsten ECDs. Also um hier gleich mal ganz kurz das Datum zu revealen, werden wir natürlich nach München auch wieder zurückkehren nächstes Jahr.
Nicht dein Ernst.
Das ist tatsächlich wahr. London hat ja erstmal jetzt Pause. Jetzt ist wieder München dran am 21. Mai 25. Und das ist nicht irgendein ECD, der jetzt da wiederkommt, sondern wir feiern 10-Jähriges. Der erste ECD war nämlich 2015 und hieß damals noch E-Channels Day. Sehr lustig. Weiß keiner mehr, was das ist heutzutage. Ein E-Channel. Und ja, dieses Datum ist damit draußen. Wir freuen uns. Geht in wenigen Tagen Promo und Info und alles los.
Ja. Sehr gut.
Also das ist doch mal getreu dem alten Motto, nach dem ECD ist vor dem ECD.
Sehr gut, das beruhigt mich. Schön, dass du heile wieder zurückgekommen bist und berichten konntest. Und dann freue ich mich auf die Aufnahmen. Die werden uns wahrscheinlich die Weihnachtszeit versüßen, gehe ich mal von aus, wenn wir vielleicht eine Pause machen. Ich weiß nicht, was du Heiligabend vorhast, aber...
Also von mir aus, mit anderem Hintergrund, ich bin hier. Also dann gibt es halt Santa Claus anstatt.
Halloween, Klasse. Genau. Also für die, die uns nur hören, ich habe einen Halloween-Hintergrund, um den Ton zu setzen für diese spezielle
Ausgabe. Es ist Wahnsinn. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen.
Ich habe kein Bild von Martin Luther gefunden im Netz. Damals gab es keine Fotograf-Vieh-Apparate offensichtlich.
Bringt uns nur halb zum nächsten Thema, aber wir machen jetzt trotzdem den Cut.
Ganz großes Tennis.
Naja, also auf die Tennisserie warte ich noch, aber die kommt bestimmt auch. Ich weiß, wer die als erster dann binscht, Herr Bredöpke. Aber es soll hier um etwas sehr Interessantes gehen, was ich entdeckt habe neulich. Und zwar die Partnerschaft zwischen About You und Netflix. Hat man, glaube ich, jetzt auch viel gesehen auf LinkedIn und verschiedene Werbungen geschaltet. Ist relativ neu. Die Idee dahinter ist, dass es Netflix-Serien thematische Kollektionen geben soll. Das heißt also nicht, so wie ich es verstanden habe, einfach ein Fanshirt, wo dann Stranger Things draufsteht oder Fleetwood Mac oder Beyoncé, sondern dass man eine Modelinie in dem Style einer Serie kreiert. Das ist zumindest das, was ich verstanden hatte. Das hat mein Interesse geweckt. Ja. You have my curiosity, now you have my attention. Und da habe ich mich gleich gefragt, so eben, ja, was kommt denn jetzt danach? Ist ja cool, kann ich dann den Anzug im Style von Papa Soprano bestellen? Oder ich kann Breaking Bad vielleicht auch, weiß nicht, den Drogenkurier dann bestellen. Das wäre vielleicht, würde vielleicht zu weit gehen. Aber wenn das denn das ist, jetzt hat der Marcel da mal reingeguckt in das, was schon zu sehen ist. Was hast du denn gefunden?
Ich habe mal reingeguckt. Ich muss natürlich vorweg sagen, eine Tennisserie auf Netflix würde ich niemals bingen. Es gibt ja eine Tennisserie, die sich sozusagen auch mit den Spielern auf der Tour beschäftigt. Aber ich bin immer noch gebrandmarkt von einer Serie mit Howard Carpendale in den 90ern, wo er in Monaco einen Tennisprofi spielt.
Aber man nimmt ihn total ab, ehrlich gesagt.
Wie konnte man das verpassen? Also das war zum Gruseln schon damals. Howard Carpendale in kurzen, engen Tennissocken auf dem Center Court in Monaco. Und damals hat man ja auch das hätte man ja dubeln können. Heute würde man sowas dubeln oder per AI so machen, dass es wie ein bisschen nach Tennis aussieht. Aber die müssen so viele Tennisbälle im Mittelmeer versenkt haben bei dem, was der geschlagen hat. Das war Wahnsinn.
Ja, man kann sich das schon vorstellen, so in den 90ern, wie das dann so inszeniert wird, gell? So, weil er kann nicht spielen, aber es muss irgendwie so aussehen. Mich würden die Co-Stars ganz kurz interessieren, weil das von da an ging es wahrscheinlich bergab, würde ich sagen.
An die kann ich mich nicht mehr erinnern. Also nach der kurzen Hose von Howard Carpendale war ich raus, muss ich sagen. Aber das soll ja gar nicht unser Thema sein. Also About You und Netflix, ja. Das lässt mich ähnlich wie Halloween so ein bisschen ratlos zurück. Ich habe es auch versucht zu verstehen, mich da ein bisschen einzulesen. Das mag jetzt allerdings auch an meiner beschränkten Kenntnis von Online-Marketing und Mode und E-Commerce im Allgemeinen geschuldet sein, aber ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, denn man nennt das ja einen sogenannten Drop. Das sind aktuell zwei Produkte, ein weißes T-Shirt und ein schwarzer Hoodie, wahrscheinlich gibt es die auch in zwei Farbkombinationen, wo dann ein Zitat aus einer bekannten Serie von Netflix steht, die ich natürlich nicht disclose, weil ich möchte, dass die Leute jetzt auf About You gehen, sich das angucken. Und das Ziel soll ja sein, ikonische Basics zu schaffen. Also das mit dem Basic hat schon mal geklappt, würde ich sagen. Es ist ein verhältnismäßig sind zwei verhältnismäßig schlichte Produkte, also im Grunde ein Drop auf den heißen Stein erstmal, weil viel mehr gibt's nicht. Ob man damit jetzt so den Bass erzeugt, weiß ich nicht, aber vielleicht ist da der Drop auch noch nicht gelutscht. Das kann natürlich auch sein. Jetzt muss man ja einräumen, About You ist ja insbesondere im Marketing nicht dafür bekannt, dass sie irgendeinen Quatsch machen. Ne? Das ist ja schon Tareks Domäne. Also da werden die schon irgendwas bei gedacht haben und haben ja auch verkündet, dass Netflix selber auf About You zugekommen ist, was schon mal großartig ist. Und von daher würde ich schon sagen, vielleicht versucht man noch ein bisschen weiter reinzugucken, neben diese beiden überschaubaren Produkte in dieser sogenannten Kollektion. Also sammeln muss man da nicht, weil die kann man nicht verlieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade bei Netflix auch von der Zielgruppe her hohe Übereinstimmung gibt zu dem, was About You an Zielgruppe anstrebt, plant. Auch in den Categories, in den Serien kann ich mir schon vorstellen, dass es da ja Überschneidungen geben kann. Und wenn man natürlich es schafft, etwas Ikonisches, also sprich Zeitloses zu schaffen, finde ich das schon mal lobenswert. Ist natürlich wesentlich angenehmer als Wegwerfmode zu produzieren, das muss man schon sagen. Das kann schon Sinn ergeben, wenn man das festhält, aber ob das jetzt so der Bringer ist und der Gamechanger, weiß ich auch nicht.
Naja, also da hake ich jetzt mal kurz ein. Das sind ein paar sehr interessante Aspekte dabei, weil, also erstmal tatsächlich nochmal die Tatsache, dass Netflix auf About You zukommt, finde ich schon ziemlich stark, weil offensichtlich hat man wahrgenommen, dass sie in diesem Bereich gleiche Zielgruppe, wie sie Marketing machen, einfach auffällt, international. Es ist sicherlich keine Entscheidung, die Netflix Deutschland getroffen hat, würde ich jetzt mal so sehen, sondern da geht es schon vielleicht um einen größeren Zusammenhang, Fragezeichen. Ich würde dem allen zustimmen, was du sagst. Ich bin da nicht ganz so ratlos. Ich finde das ziemlich gut eigentlich, weil mich das tatsächlich auch ein bisschen an Band und Kultur, an Merchandise-Kultur im besten Sinne erinnert, dass man Fan-T-Shirts hat oder eben manche Bands ja so weit gehen, dass es auch einen bestimmten Style gibt, der zu einer Modelinie in diesem Sinne wird. Aber es ist ja eben anders gedacht. Aber ob das dann ein Gegenentwurf zur Wegwerfmode ist, das bezweifle ich. Also so Serien haben ja erstmal Staffellänge, ja, also von Staffellauf zu Staffellauf. Und wenn sie Glück haben, dann werden sie vielleicht zum Evergreen und man kann das auch noch in 3 Jahren kaufen oder in 10. Aber da wird es dann schon gefährlich. Ist es dann Kult oder ist es so ein Dauerwiederholer in der ZDF-Mediathek? Da, ja, ich rede über Netflix, aber du weißt, was ich meine. Ja. Weil so ein Alf-T-Shirt auf einer Party ist dann schon so, der kam gerade aus dem Keller vom Programmieren. Weil das ist jetzt schon ein bisschen nerdig. Das ist jetzt
kommt nicht, allein, geht allein. Ja.
Das ist nicht fashionable, ne? AC/DC-T-Shirt, ja, auch dieses Beispiel, was man oft sieht, oder Metallica, ja klar. H&M, 9 Euro, alles klar. Es hat jetzt irgendwie mit einer Idee von Mode nichts zu tun. Es ist halt irgendwie ein nettes Ding. Stranger Things Outfit, wenn man sich die Serie vorstellt, spielt in den 80er Jahren, hat durchaus so ikonische Plätze und das kann gut gehen. Muss aber meines Erachtens zwingend TikTok-gängig sein, damit man das auch entsprechend einsetzt. Also da gibt es schon für mich einen schmalen Korridor, dass das so dieses durchbricht, dass jemand sich das wirklich kauft und das was damit was ausdrücken will, das fashionable ist, das auch jetzt nicht ironisch ist, sondern wirklich cool ist. Ich kann immer ironisch ein Take That T-Shirt anziehen jetzt. Kein nee. Problem. Nee. Kann ich. Vielleicht gar nicht so ironisch. Oder, ja. Oder ein Metal-Band-T-Shirt aus den 80ern, auch wenn ich mich nicht Metal höre. Also ich finde, das muss schon gut treffen. Eine Sache kann ich dir aber versichern. Ich habe vor der Aufzeichnung drauf geguckt. Da sind schon ein paar mehr Produkte drauf. Ja, es gibt nur T-Shirts und Hoodies, aber es sind schon verschiedene Serien am Start. Unter anderem eben Stranger Things, das habe ich gesehen. Sex Education, The Witcher. Aber was mich dann eben gewundert hat, das war eben sehr Merch-mäßig. War halt viel mit Stranger Things-Logo, The Witcher-Logo auf dem Hoodie. Das habe ich früher in so Metal-Online-Outlets, wo man Shirt-Shock auch bekommen. Also es ist jetzt erstmal, ja, weiß nicht, wo jetzt da dieser Fashion-Aspekt ist. In dem Interview mit dem Julian Jansen, der ja Content Director ist von About You, hat er angekündigt, nicht welche Serie das ist, wo es jetzt auch die nächste Kollektion gibt, sondern die Serie mit die meistgesehene Staffel auf Netflix. Das kann man ergoogeln und da kommt dabei raus, das ist Squid Game. Und wenn ich mir Squid Game anschaue, was ich nie geguckt habe. Aber man kennt es natürlich, diesen Style, das Asian-Style, mangahafte, überzeichnete, es war relativ bunt, die hatten Uniformen an, in diesem Spiel, das sie da spielen, hatten die meisten Streaming-Minuten ever für Netflix in der ersten Staffel. Finde ich einen starken Move. Es ist total provokant, es ist unerwartet, es hat einen wirklichen Style, ohne dass da Squid Game draufstehen muss. Bin jetzt mal gespannt, ob es das dann wirklich ist. Da gibt es auch spezielle Schnitte. Das sieht jetzt auch nicht so aus wie ein typisches T-Shirt, sondern halt, es hat so einen Uniform-Charakter. Sowas finde ich ganz interessant. Ob sich das dann gut verkauft, weiß ich nicht. Aber ich will da auch was Mutiges sehen, wenn ich sowas höre. Und eben keine Merch, keine weiteren Merch-Artikel. Das ist nice to have, aber es ist nicht Mode.
Genau, also ich bringe Merch für Netflix raus. Dafür hätte ich jetzt auch nicht Interview in der TV gegeben. Ne? Das sehe ich auch so. Ich meine, wir können natürlich mal gucken, welche Sprüche würdest du dir aufs T-Shirt packen? Ich habe mal geguckt für dich. Du bist ja gelernter Musiker sozusagen. Du würdest so Außenhoodie von Steven Tyler von Aerosmith tragen. So gut ich auch bin, ohne meine Band bin ich nichts.
Oh,
das ist also als ECD-Hoodie quasi schon mal jetzt wegbuchen.
Ja. Hat er das als, vor oder nach seinem Entzug gesagt?
Lebt er noch? Also dann würde ich sagen, vor seinem Tod. Aber
ja, irgendwie. Also passt zu Halloween vielleicht auch ein bisschen, so wie er jetzt aussieht.
Allerdings, ich glaube, du bist eher so ein Typ, um ein Dieter Bohlen-Zitat zu tragen. Ich glaube, wenn Mozart heute noch leben würde, würde er sowas Ähnliches machen wie ich.
So, und jetzt pass auf. Und jetzt hast du das cool auf dem T-Shirt. Ja. Ist doch total geil. Weil das ist ein Spruch, der ist ja sowas von daneben lustig, dass... Kein Problem.
Ich glaube, Mozart hat jetzt eine Klage gegen Dieter Bohlen noch laufen, wegen des Satzes. Aber ja, also ich gebe dir recht, um sozusagen kurz wieder anzuwerden. Also wenn man es schafft, etwas, und ja, deswegen hat es eben gesagt, dieses Iconic Basics, ne? Warum ist diese Kombination wichtig? Weil es ja eben es soll ja etwas sein, was du sehr, sehr lange verkaufen kannst und auch im Schrank behältst, wenn Leute das immer gerne anziehen. Dafür muss es etwas sein, was auch irgendwie in die Mode passt, das spricht jetzt ein bisschen gegen das, was du von Squid Game beschrieben hast, aber das wäre dann wiederum iconic. Also das muss ja in irgendeiner Form zeitlos sein, weil sonst ist es Mode, die man nicht trägt. Dann ist es Merch, ne? Und hängt dann eben sehr stark davon ab, ob man das jetzt noch mag oder nicht oder in welcher Lebensphase man das gehört hat. Und das fände ich dann schon wichtig. Das konnte ich jetzt sozusagen initial da noch nicht rauslesen. Es ist ja auch so, dass die Marke Netflix gehört und About You verkauft und quasi Lizenzgebühren zahlt dafür. Also ist ja die Rollenverteilung schon relativ klar. Das heißt, About You ist quasi aus der, ja, ich kann es vermarkten auf der einen Seite und zum anderen bin ich in der Lage, sehr, sehr komplexe T-Shirts und Hoodies herzustellen und die zu bedrucken. So, also das ist natürlich dann schon die Kompetenz. Also ich bin mal gespannt. Ich fand jetzt sozusagen noch, also ich habe eine Diskrepanz wahrgenommen zwischen dem, was da erzählt wurde und dem, was aktuell passiert. Von daher würde ich sagen, wir geben dem Ganzen Zeit und schauen noch mal ein bisschen drauf. Und wer sich wirklich eine Tennis-Dokumentation angucken möchte, Amazon Prime, Federer, die letzten 14 Tage.
Das ist ja eine Doku. Das hat ja nichts mit Fashion zu tun. Naja, weil Federer ist alles Fashion.
Federer, ich bitte dich.
Ja. Also pass auf, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich schaue ja gerade eine sehr schöne Serie namens Nobody Wants This. Ja. Das ist so das, was man vielleicht früher von Sex in the City gesagt hätte, weil Sex in the City geht ja eigentlich gar nicht mehr, sondern das ist eine sehr moderne, sehr schöne, eigentlich Liebesgeschichte. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie es ausgeht. Wir haben letzte Folge noch nicht geguckt.
Achso, das kann ich dir sagen. Also folgendes.
Ja, genau. Ich wusste es. Ist ja Halloween. Irgendwas Gruseliges passiert. Und das ist schon so, es ist eine Podcasterin übrigens, um die es geht, und die lernt einen Rabbi kennen und verliebt sich natürlich in den. Und da gibt es so verschiedene Stellen. Es wurde ja auch in dem Interview in der TV gefragt, ob es um diese Folge, um diese Serie geht. Hat er sich natürlich nicht so dazu geäußert. Sie ist natürlich sehr fashionable. Also deswegen so ein bisschen die Erinnerung an Sex in the City, hat immer andere Sachen an und überlegt sich, was ich jetzt da anziehe. Ah, das Kleid kann ich jetzt nicht anziehen. Hat aber jetzt nicht diesen irgendwie so ein bisschen drögen Charakter wie damals aus den 2000ern. Es ist wirklich sehr, sehr zeitgemäß. Da gibt es so eine Folge, da gehen sie zum Basketballspiel und der Rabbi spielt selber Basketball und die ist eine jüdische Basketballmannschaft, die heißt Matzeballers. Und die haben natürlich so ein Trikot an, ziemlich witzig. Das muss es dann natürlich geben als Fanservice, aber das kann es eben nicht sein, weil das Matzeballers wird es wahrscheinlich auch bei Amazon dann irgendwann geben, weil es ist jetzt schon zu Kult irgendwie zu der Serie. Ja? Sondern es muss eigentlich die Sachen inspiriert geben, die sich diese Serienmacher für die Hauptdarstellerin haben einfallen lassen, vielleicht auch für ihn, aber sie ist eindeutig die Fashion-Person. Und da muss es eigentlich was geben in dem Style. Und das ist die Frage, wie und ob sie das hinkriegen und ob es Netflix jetzt da wirklich mehr um Fanservice geht. Weil so eine Art Fashion-Linie habe ich bisher jetzt noch nicht gesehen. Also insofern hast du recht, warten wir mal ab und schauen in der Zwischenzeit ein bisschen Tennis-Dokus. Oder diese Serie, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann für den Herbst.
Ist auch ein schöner Titel für unsere Episode heute, finde ich. Nobody wants this. Wäre auch schön auf dem T-Shirt, wenn du auf eine Party gehst. Da machst du gleich so einen sanften Einstieg.
Da hast du schon wieder. Aber nobody wants this. Also besser könnte die Überleitung zum nächsten Thema ja gar nicht sein.
Aufreger der Woche.
So, weil ich weiß, wir sind digital und Tradebyte und Fashion und der ECD hat jetzt irgendwie mit der Industrie, über die wir jetzt sprechen, nichts zu tun. Das stimmt. Aber wir reden hier auch um Sachen, die sich im Digitalen abspielen oder ums Digitale drehen. Und leider dreht sich da in unserem Land beim Thema Auto sehr wenig darum. Ich komme jetzt gleich dazu, warum es eine Verbindung gibt. Wir müssen über Autos sprechen. Viele wollen es ja nicht glauben, dass es in unserem Land eine Automobilkrise gibt, aber das ist wirklich wahr. Meine These ist, es ist nicht nur eine Automobilkrise, sondern die Automobilkrise ist eine Digitalkrise. Die ist also noch größer, was man daran sieht, als das, was man jetzt wirklich sieht, was gerade jetzt bei VW und so weiter passiert. Das ist sinnbildlich dafür, dass neue Technologien, neue Vertriebswege schwierig sind in unserem Land. Ohne Software kein Fahrtwind, ja. Die Zahlen sind da ziemlich unplugged, ehrlich gesagt. Also Anteil von E-Autos und Plug-in-Hybriden an der Gesamtzahl aller in Deutschland zugelassenen Pkw ist laut Kraftfahrtbundesamt, in diesem Jahr, 1. Januar 2024, 2,9% E-Autos, 1,9% Plug-in-Hybride.
Das sind ja fast 5%.
Das sind ja fast insgesamt 5%. Damit sind wir ja schon mitten im Innovationsgürtel. Nein. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass wir finden, dass wir transformationsmüde sind, ja, als deutsche Wirtschaft. Es gibt eine Trägheit gegenüber neuen Dingen an sich, würde ich mal sagen, und Zweifel. Wir hatten es auch im Thema Asien und China und den Innovationen, die von dort kommen. Es ist ja so, wir regen uns ja schon auf, wenn der Bub auf der Kinderriegelpackung nach 35 Jahren mal ein neuer ist, dann gibt es hier schon einen Aufschrei, weil es hat sich ja was verändert. Wie soll man dann jetzt in ein Auto steigen, das kein Tacho bis 260 mehr hat? Das ist für uns wahnsinnig schwierig, ja?
Unverständlich.
Also Fakt ist, dass das Thema jetzt natürlich Fahrt aufgenommen hat. Mit diesen angekündigten Werksschließungen bei VW, also AUW kann man da nur sagen. Ja. Das ist ja auch kein Spaß, um Gottes Willen. Aber jetzt kommt dann wieder im Echoraum, auch der Medien und der Öffentlichkeit, oh, bitte helfen, ach Gottchen. Die arme deutsche Industrie und der muss auch jetzt geholfen werden und was ist denn da los? Ich kann uns da, du darfst gleich, ich sehe, du scharrst schon auf den Kürbiskern. Ich kann uns da nur selber oder uns selbst nochmal zitieren, was wir oft genug sagen in dem Bereich, wo wir uns vielleicht jetzt öfter bewegen.
Noch besser auskennen.
Ja. Und noch besser auskennen. Ohne Fokus aufs Produkt und das, was die Leute wollen und auf den Verbraucher, wird's früher oder später schwer. Das gilt für jede Branche. Das ist für mich der Beweis dafür. So,
absolut.
Lange absolut. Vorrede, kurzer Sinn.
Kurzer Sinn, ja. Also ich fand das spannend, was du mit Transformationsmüdigkeit gesagt hast. Gefühlt haben wir noch nicht mal angefangen. das ist schon tough. Gut, wir haben mehr E-Autos als FDP-Wähler. Es gibt also auch gute Sachen, die man aus den Zahlen rauslesen kann. Aber ja, wenn man sich das mal anguckt, warum tun wir uns eigentlich damit so schwer? Man muss ja, das ist ja für unsere Hörer jetzt nichts Neues, wir haben ja belesende Zeit, SZ, FAZ und Weltleser als Zuhörer. Es ist ja nicht so, dass nur wir keine Elektroautos kaufen, sondern das, was wir hier im Schweiß unseres Angesichts zusammenschweißen, im wahrsten Sinne, wird ja im Wesentlichen in China verkauft, natürlich in Fabriken da vor Ort, aber das ist sozusagen, die Marken haben ja einen sehr, sehr hohen Exportanteil. Ne? Wir haben eben über Brexit gesprochen, auch wenn ich eine Industrie habe, die sehr exportorientiert ist, sollte ich vielleicht nichts tun, was den Export gefährdet. Das haben wir jetzt in dem Fall auch nicht gemacht, sondern es ist ja, wie du schon sagst, wesentlich ein Produktproblem. So, in Deutschland wurde ja die E-Auto-Förderung gestrichen Ende letzten Jahres. Interessanterweise von einer Regierung, von der man das jetzt vielleicht auch so gar nicht erwartet hätte. Daher kommt ja auch jetzt der Ruf, ne? Es muss der Staat wieder einspringen. Und das sind ja interessante Rufe für interessante Themen. Also die einen sagen, wir wollen die Verbrenner wieder zurückhaben. Die anderen sagen, jetzt muss doch wieder eine Kaufprämie rein. Das ist natürlich, ja, schon ein Thema, dass man sich fragt, warum kann man da helfen? Aber andererseits muss man ja auch sich die Frage stellen, warum können wir eigentlich keine besseren oder günstigeren Autos bauen? Und deswegen ist das natürlich schon schwierig, wenn man sich dann den Markt anguckt und weiß, man baut eigentlich für einen Markt Autos, die zu teuer sind. Und daher sollen ja auch Subventionen kommen. Jetzt kann ich mich nicht erinnern, dass jemand den deutschen Autobauern verboten hätte, aus den Milliardengewinnen irgendwas in Forschung, Entwicklung oder Preisrabatte für E-Autos zu investieren. Also ich kann mich an diesen Gesetzentwurf gar nicht erinnern. Aber es ist natürlich so, dass wenn man sich in der Tat anguckt, man hat eigentlich ein verhältnismäßig schlechtes Auto. Also für jeden, der mal in so einem chinesischen Auto saß, der würde das wissen. Das ist jetzt nicht so, kann man nicht mehr sich angucken. Dann wird es im ausländischen Markt schwierig, also weil die dort einfach ein bisschen besser sind. So. Hat natürlich auch Vorteile. Ein ID3 klaut ja keiner unterm Hintern weg. Ja, also auch so ein Autoschieber hat ja, denkt ja ökonomisch und ist Unternehmer. So. Aber apropos Idee, also die Idee, dass Autos künftig rollende Computer sind, ist ja auch nicht gänzlich neu. Ich habe nochmal bei ChatGTP gegoogelt. Dieter Tschetsche hat schon 2015.
Tschetsche?
Dieter Tschetsche, genau, der Gründer von ChatGTP. Der hat schon 2015 gewarnt, dass man nicht der Blechbieger für Google werden wolle. Ne? Das war noch eine Zeit, wo viele in der Politik nicht wussten, was Google ist. Aber gut, nur nicht Hudler, ne? Das ist ja erst 9 Jahre her.
Da, durchschnittliche Reaktionszeit in unserem Ländle, ne? Würde ich mal sagen.
Teilweise war vor kurzer Zeit noch die durchschnittliche Ladezeit für E-Autos. Ja. So, das ist also schon mal relativ unglücklich. Dann, wenn wir natürlich sehr exportorientiert sind, muss man auch sagen, die Chinesen haben verstanden, haben einen sehr wichtigen Evolutionsschritt gemacht. Die wussten, wir kopieren alles, aber keine E-Autos. Das machen wir direkt mal selber. Und das ist, und ich finde, wir haben einen Zustand der Peinlichkeit erreicht. Also wenn die Deutschlandchefin von BYD schon anmahnt, dass die deutsche Autoindustrie, wenn sie so weitermacht, den Anschluss verpasst, weil sie nicht investiert haben, wenn denn die Nachfrage final kommt. Also wir sehen ja in Tieren, dass die Nachfrage nach E-Autos höher ist, der Anteil auch höher ist. Also wenn die das schon mahnt, also die will schlicht nicht kampflos gewinnen. Das finde ich schon,
ne?
Steh auf und kämpfe, komm. Das kann es nicht gewesen sein. So, das finde ich schon.
Können wir dann nicht einfach sagen, Baden-Württemberg hat ja diese Kampagne, eine Deutschland-Kampagne, wir können alles außer E-Autos? Wäre das dann nicht einfach was man sich dann, wenn schon schlecht, dann einfach vorne draufschreiben?
Genau, das wäre gar nicht schlecht. Wir könnten auch unseren neuen Digital-Avatar mal nach China schicken und mit den 4 Fingern in der rechten Hand mal aufzeigen, wie gut eigentlich E-Autos sind. Ne? Wir laden nur 4 Sekunden.
Digital-Avatar, meinst du den neuen Trigema-Affen? Nee.
Nein, also Deutschland-Tourismus hat eine neue, Emma, glaube ich, heißt sie.
Oh ja.
Emma. Ist,
ja.
Das wäre vielleicht nochmal ein Thema für die nächste Sendung. Bis dahin hat sie vielleicht auch 5 Finger an der rechten Hand.
Meine Güte.
Also jetzt muss man ja Folgendes sagen. Elektromobilität durchdringt den Markt in anderen Ländern deutlich schneller als hier. So, wir sind eine Exportnation. Also wir müssten in anderen Ländern diese Autos anbieten. Jetzt reicht im Grunde eine abgeschlossene Grundschulausbildung, um zu erahnen, dass eine Rückbesinnung auf den Verbrenner von beiden Ideen die zweitbeste ist. Ja? Das ist ungefähr so, als hätte man früher wie verrückt Pferde gezüchtet, um dem Auto den Kampf anzusagen. Also das ist ähnlich dumm. Aber gut, vielleicht steht ja auch FDP für Fortschritt durch Pferde. Man weiß es nicht.
Die müssen echt mal in ein Audit, glaube ich.
Das ist nicht schlecht. Ich glaube, sie leiden unter einer gewissen Autosuggestion, dass das mit dem Verbrenner noch was wird. Aber wir wollen ja kein Politikbashing hier betreiben. Konzerne sind da schon selbst für verantwortlich. Ich verstehe den gewissen Wunsch nach Rechtssicherheit. Was ich nicht verstehe, ist, dass alle Konzerne sagen, bitte gebt uns Rechtssicherheit in der Elektromobilität. Und von der Politik wird immer von einer Technologieoffenheit gesprochen, die, glaube ich, bis auf die Porsche E-Fuels gar keiner will. Also das ist Politik vorbei am Unternehmer. Erneut etwas, was man von einem Drittel der Regierungskoalition so gar nicht erwarten würde. Also das ist schon erstaunlich. Also wir brauchen eine Technologiesicherheit, würde ich sagen. Und irgendwann setzt sich alles durch. Ne? Also wir reden auch im Übrigen in Europa von einer Institution, die den Computerherstellern sagt, welchen USB-Stecker sie zu verwenden haben. Ne? So wie zum Thema Technologieoffenheit. Und ich glaube, da ist keiner unglücklich, dass er nicht mehr mit 44 Kabeln durch die Gegend laufen muss. So, warum man gerade bei solchen Sachen das macht, Lobbyist, ich höre dir trapsen. So, aber das ist schon krass. Aber ist ein Thema, würde ich noch gerne darauf eingehen wollen, was hat es mit der Digitalisierung? Es ist ja tatsächlich so, dass wir dazu neigen, diese Dinge halbherzig zu machen. Ne? Also Fax war schon gut, aber sind auch stehen geblieben. Wir müssen das PDF nicht mehr auf Papier ausdrucken. Wir können das theoretisch auch so durch die Lande schicken. Und die Halbherzigkeit wird für mich an so einem Punkt deutlich, dass unsere letzte Bundesregierung und die Vorsitzende der Bundesregierung gesagt hat, na, in den nächsten 7 Jahren, also 2018 bis 2025, investieren wir 3 Milliarden Euro, also gute, harte Euro, in die KI-Forschung. So, das klingt ja erstmal ganz toll. Mit 3 Milliarden käme ich auch eine Zeit lang klar. Jetzt muss man sich nur nochmal die Relation vor Augen führen. Es gibt eine chinesische Provinz mit 12 Millionen Einwohnern auf den schön lautenden Namen Tianjin. Spricht man wahrscheinlich anders aus, aber habe ich jetzt kein YouTube-Video für gefunden, wie bei Sawin, wie man das ausspricht. So, und die investierten alleine in 2018 das Fünffache. Also 14, fast das Fünffache. Seien wir ehrlich, 14 Milliarden, das ist natürlich deutlich weniger. Aber so, jetzt will ich hier nicht Sauerkraut mit Nudelsuppe vergleichen, aber es wird schon klar, dass ich Schlüsseltechnologien pushen muss oder zumindest einen Rahmen schaffen muss, in dem sie funktionieren. Um uns aber auch mal zu verteidigen, ne? Weil wir sind ja wieder wer. Wir haben ja in Q3 sind wir gewachsen, wie wir seit heute wissen. Also wir sind ja wieder wer. Wir sind wieder auf dem Rückweg. Das, was es uns erschwert, sind zwei Sachen. Zum einen haben wir mit der EU eine supranationale Errungenschaft, die sehr datenschutzgetrieben ist. Zum einen, also KI ist nun mal ein Thema, man braucht Daten, um zu lernen. Also das ist etwas, was dann auch bei uns eher, wir Europäer gucken da eher kritisch drauf. Andere sehen da eher die Chancen. Wir sind eher die Bedenkenträger, das ist das eine. Das andere ist, das ist das gleiche wie bei uns im Marktplatzgeschäft, ne? Wenn du dir anguckst, die fünf größten Plattformen der Welt ist Amazon, dann kommen 4 chinesische Plattformen. Das können wir niemals aufholen, weil wir ein fragmentierter Markt sind mit unterschiedlichen Sprachen, Rechtsgrundlagen und so weiter. Wir werden also niemals in der Lage sein, das in diesem gerade zu pushen, wie andere das können. Und es gibt ja auch jetzt in China sehr, sehr viel zu beweinen. Also es ist ja auch keine Blaupause, wenn man sagt, Mensch, der Staat ballert jetzt irgendwas in KI-Forschung rein. Wie wir bei VW sehen, ist ja auch der Staat im Zweifel nicht der bessere Unternehmer. Ne? Die sind ja auch durchaus daran beteiligt. Und das macht es einfach dramatisch schwer. Und mir fehlt ehrlich gesagt komplett die Fantasie, wie wir in dieser Schlüsselbranche für uns, unseren Wohlstand, es schaffen wollen, diesen Rückstand aufzuholen. Weil alles, hatte das Glück, mal in einer Stadt Tennis zu spielen, wo nun sehr viele Automarken herkommen. Und das ist aber auch schon 7, 8 Jahre her. Und immer, wenn ich dann mal so zart nachgefragt habe nach Tesla, das waren ja damals die einzigen, die es gab, da wurde ich mitleidig belächelt als jemand, der keine Ahnung hat. Das ist ja inhaltlich richtig. Ich habe ja auch von Autos keine Ahnung. Bin froh, dass ich eins fahren kann. Aber das war so ein bisschen wie damals Giovanni Di Lorenzo, der sagte, mit dem iPad kann man keine Fliege totschlagen. Deswegen wird es auch die gedruckte Zeitung immer geben. Es wird immer Kataloge geben. Und diese Art von Gedankengang und auch heute noch, ne, Elektromobilität, ja, aber das Spaltmaß bei Tesla, ne? Da ich sagen, gut, das ist jetzt nicht das Hauptproblem, was, und das kriegt man leichter gelöst, glaube ich, als effiziente Batterien zu bauen. Also, ja, also mir fehlt ja die Fantasie, aber wie guckst du denn raus? Du bist ja im Frankenland nah dran.
Ich bin nah dran. Ich habe nur kurz, also Tesla sagt es, kurz gedacht, dass ich neulich so eine Chart gefunden habe, dass es sowohl in Europa als in den USA als auch in China das meistverkaufte Elektroauto ist. Mit Abstand. Also, man hat sich halt einfach mal an die Verkaufsspitze geschossen, und auch wenn du vor 7 Jahren noch belächelt wurdest beim Tennisspiel, wenn du das Wort Tesla, und du meintest nicht ein Tesla-Café, sondern du meintest das Auto.
Tesla, Nikola Tesla, ja.
Und du wurdest einfach belächelt, und das zeigt schon viel. Für mich ist das sehr schwierig, weil ich einzuschätzen, ich habe wenig Ahnung von Autos, jetzt technisch muss man vielleicht aber auch gar nicht haben, und bin auch nicht so ein Verfolger der Autoindustrie jetzt gewesen, so auch so als Beobachter, ne? Das waren andere in meinem Schwerpunkt. Grundsätzlich aber ist es so eine Sache, die mir da nie eingeht, wenn das eine Schlüsseltechnologie ist, eine Kernwirtschaft unseres Landes, Aushängeschild, name it what you will, dann gehe ich ja immer davon aus, dass da nicht nur Leute arbeiten, die den aktuellen Status quo, das Beste rausholen, was wirtschaftlich möglich ist, super verkaufen, Angebote machen, innerhalb einer Linie, die funktioniert, optimiert und so weiter. Sondern ich gehe immer davon aus, dass die Kohle haben, Manpower, internationale Verknüpfungen, Berater, die wir uns gar nicht vorstellen, geschweige denn leisten können, die vor 20 Jahren mal den Finger gehoben haben und sagen, wir müssen uns das mal anschauen. Und wenn ich dann eigentlich einen gesunden Geschäftssinn habe, und jetzt kommt es, weil ich glaube, dass da ganz viel Arroganz im Spiel ist und Arroganz ist immer schlecht fürs Geschäft. Wenn ich einen gesunden Geschäftssinn habe, dann schaue ich mir das zumindest mal an und eruiere es. Und selbst wenn es, wie du schon sagst, eine kleine Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist, die dann vielleicht 10 Jahre später um die Ecke kommt mit einer Sache, der hat es mal gesagt, wir haben ja mal was entwickelt, probier das mal aus. Und dann hättest du eigentlich die Chance, noch einen neuen Zug aufzugleisen, einen Elektrozug. Dass das nicht passiert, ist offensichtlich, dass jetzt ja die Abgründe erst klar werden, dass man noch viel weiter hinten dran ist, als man das überhaupt für möglich gehalten hätte. Wir bauen zwar tolle elektrische Autos, Elektrofahrzeuge, die, wie du sagst, viel zu teuer sind. Das heißt, es hat also diesen Produktionspart, der offensichtlich irgendwie an der Realität vorbeigeht, auch an der Massenrealität, weil man eben nicht erkannt hat, dass das eine Zukunft für alle ist, die man für alle vielleicht wie einen Volkswagen, um jetzt die Brücke zu VW zu schlagen, erschwinglich zur Verfügung stellen möchte. Und da fliegen bei mir gleich die Ballons in die Höhe, weil ich eine komische Handbewegung gemacht habe. Das finde ich einfach, da habe ich Schwierigkeiten damit. Da zitiere ich meinen geschätzten Kollegen Marcel Bredöpke, da hätte ich Anschlussfragen. Weil das verstehe ich nicht, wie das passieren kann. In anderen Industrien ist das ja auch möglich gewesen. Sich trotzdem, wenn im Kleinen eine Innovation zu öffnen, die es dir dann ermöglicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt was Neues zu wagen. Das gibt's auch in Deutschland in anderen Industrien. Siehe jetzt eben im Handel zum Beispiel. Was hatten wir für eine Großmacht, um Gottes Himmels Willen. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit.
Ja, weiß ich auch nicht. Ja.
Also Großfirmen, ja, hat man schon oft, Quelle Otto und so weiter. Und trotzdem war es möglich, dass man zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Idee sowas wie Zalando und dann About You startet und siehe da. Ja, Digital Only hat dann doch funktioniert. Und das verstehe ich bei einer Power, die deutsche Automobilindustrie hat. Jetzt gar nicht als Lobby, gar nicht als die Industrie, sondern ein Audi, ein VW, ein Mercedes für sich, dass da nicht mehr kommt, das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich auch nicht. Also da waren ja spannende Aspekte. Also bei aller Wertschätzung und Liebe zu Zalando, auch das war jetzt ja keine innovative Idee. Also hat man ja im Grunde ein anderes Geschäftsmodell nachgebaut, bei About You ehrlicherweise auch. Aber
na Moment, es war aber für den heimischen Markt innovativ.
Ja, das stimmt. Das hatte noch keiner vorher Zappos kopiert. Das stimmt. Ja. Also ist ja auch gar nicht böse gemeint. Es ist ja auch schlau, aus Investorensicht etwas ein Winning-Konzept zu nehmen. Man hätte jetzt argumentieren können, dass Tesla auch damals schon auf dem Weg dahin war. Aber das berührt ein paar Punkte. Zum einen, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, Menschen lernen durch Schmerz. Kein Mensch lernt, also die meisten Menschen, die schon mal vor einer Prüfung standen, wissen, dass sie erst dann anfangen zu lernen, wenn sie einen Schmerz verspüren. Oh, ich muss abliefern. Oh, morgen ist eine Prüfung. Ich muss was machen. Also dazu neigen Menschen einfach nicht. Sie wissen es kognitiv, dass es dumm ist, aber sie machen es trotzdem. So, und das ist, deswegen sind wir menschlich. So, bei den Autobauern, das ist auch so, dass wir sehr viele Transformationen immer erst hatten durch Schmerz. Und es ist nie durch die passiert, die sozusagen das geführt haben. Ne? Also ob das ein Otto hat auch nicht das Internet erfunden oder Quelle, ne? Oder den digitalen Handel erfunden. Und auch da mussten wir uns ja damals sehr, sehr lustige Äußerungen anhören zu der Aussicht mit dem Internet, das geht wieder weg und sowas, ne? Und also die Zitate von inzwischen auch berühmten Menschen über das, was in der Zukunft passieren wird, sind ja teilweise erschreckend, selbst wenn die in dieser Branche arbeiten, ne? Internet wird was für Spezialisten bleiben, Telefonie wird sich nicht durchsetzen und so weiter. Also von daher kann ich das schon bei einigen verstehen. Das muss man sagen, in der Neuzeit verstehe ich es auch nicht mehr so ganz, weil es ja tatsächlich, wie du gesagt hast, Experten gibt. Ich meine, und der Dieter Zetsche, das war ja auch nicht der Praktikant von der Assistenz der Geschäftsführung, sondern der hatte ja was zu sagen. Und wenn ich dann sehe, dass es nicht gelingt, eine Software zu bauen, mit der man ein Auto betreibt, so, jetzt kann man argumentieren, ja, Google hatte auch immer mehr Kohle. Ich würde sagen, es gab mal eine Zeit auf diesem Planeten, da gab es VW, aber noch kein Google. Und es gab auch andere. Also man hätte da schon dran denken können. Aber ja, das scheint die menschliche Natur zu sein, dass man, wenn was Neues kommt, und das sind ja erstmal spinnerte Ideen, dass man dann dazu neigt zu sagen, das ist natürlich Quatsch. Und dann werden so genüsslich so Clips rausgefischt von Peter Lustig Ende der 80er, ne, der schon mit dem Elektroauto da stand und sagte, das wird die Zukunft sein. Also das ist auch so, das kennt man alles. Klimawandel in den 80er Jahren, in den 70er Jahren gab es Konferenzen, die alles gesagt haben. Also es ist ja kein, es ist bei der Menschheit, es ist selten ein Erkenntnisproblem, gibt Präsidentenbewerber in anderen Ländern. Das ist ein Erkenntnisproblem, es hat aber andere Ursachen. Aber wenn ich jetzt mal die normale Menschheit betrachte, ist es selten ein Erkenntnisproblem, sondern sich über die Umsetzung zu einigen. Wir haben das bei Corona gesehen. Also da kommt ein exogener Schock, auch wenn er aus der Welt entstand. Aber es gab was, was jetzt keiner irgendwie geplant hat. Es ist einfach passiert. Und es war sonnenklar, was passieren muss. Und selbst heute wirst du sehr viele Menschen finden, die sagen, also erstmal die es leugnen, die sagen, die Methoden waren fehlerhaft, die konnte man Leute impfen und so weiter. Also selbst dann, wenn alles klar ist, verstehen die Menschen nicht, was sie tun müssen, um als Spezies dieses Problem zu lösen. Selbst dann gab es wieder nationale Interessen, die einen wollten nicht zugeben, dass sie es waren. Die anderen meinten, wir können besser Impfstoffe entwickeln, haben irgendwas gemacht, Leute geimpft, also geimpft, ne? Waren sie dann wiederum nicht. Die anderen wollten sich Formalid spritzen. Also die Menschheit ist offensichtlich nicht in der Lage, proaktiv zu agieren. Und das finde ich dann in so einem Automarkt natürlich besonders bitter, weil das ja eine Industrie ist, von der wir ja auch ein Stück weit abhängig sind. Jetzt kann man sagen, gut, wir waren auch mal vielleicht von Schreibmaschinen abhängig und von Telefunken und Grundig. Auch das haben wir überlebt, ne? Und dann die Wirtschaft hat ja, und das ist ja der Punkt, ich würde mal sagen, wir werden es nicht mehr schaffen, den Vorsprung anderer Länder aufzuholen. Wir können es also jetzt mit Zöllen lösen. Das ist die humorlose, rückwärtsgewandte Lösung. Oder wir versuchen, den Bums so lange rauszuzögern, bis wir in der Welt der Influencer führend sind und damit unser volkswirtschaftliches Einkommen generieren.
Ja? Genau.
Aber wir brauchen ansonsten wird schon schwer.
Weißt du was? Wir brauchen mehr Verbrenner-Influencer.
Dass da noch keiner auf gekommen ist.
Ja, das ist doch eigentlich das so Dragster-Races von Influencern und wo es wirklich kracht und raucht und laut ist und dann sagen, hey, was ist denn das eigentlich im Vergleich zu so einem stillen Elektromotor?
Ja, am Auspuff schnüffeln für die Zeit. Das ist der Crystal Meth vom Breaking Bad von Netflix eben.
Da schließen wir den Kreis, weil ich mir auch gerade gedacht habe, wenn man das 3-4 Mal macht, dann hat man eigentlich auch automatisch sein Halloween-Kostüm, nur leider für immer. Das bringt uns zurück zu dem Tag heute und wir wollen diese durchaus jetzt wieder global philosophische Folge, die es ja dann doch geworden ist, damit beenden, um erstens zu hoffen, dass, weil wir schon gerade über Covid nochmal geredet haben und all die Leugner und Verschwörungstheoretiker die Echsen an dem Tag heute nicht aus dem, die Echsenmenschen aus dem Untergrund nicht emportreten. Das wäre ein gutes Halloween-Kostüm gewesen, hätte ich mir vorüberlegen sollen, als Echsenmensch. Ich wäre in manchen
Gesellschaften. Aber so sah es jetzt auch gut aus, was du dir da überlegt hast.
Ich wäre in manchen Gesellschaften, in manchen Partys wahrscheinlich ohne Probleme reingekommen, weil.
Total, ja.
Wir wissen ja, dass es die gibt. Also das hoffen wir mal zum einen, dass die nicht rauskommen. Zum anderen wünsche ich dir auch und all denen, die heute den lutherischen Reformationstag feiern, einen wunderbaren Feiertag.
Vielen Dank.
Ein wunderbares Halloween-Fest, am besten mit den Kindern. All denen, die morgen eher im Süden einen Feiertag haben, es gibt doch nichts Schöneres als bei Allerheiligen mit einem Prospekt von Mercedes auf dem Sofa zu liegen und diese Folge anzuhören. Ja, ganz entspannt mal durch die Autoprospekte blättern, online konfigurieren, ist eher für die Elektrofreaks. Und dann einfach mal die Folge anhören und sich ein paar Gedanken machen, weil wir freuen uns immer, wenn ihr uns eure Gedanken mitteilt. Vielleicht beim Thema Auto, es könnte sein, dass es damals kracht. Das sind die Deutschen ja sehr empfindlich, wenn es darum geht. Also @tradebyte.
Ich habe doch genug provoziert heute.
Ja, eben. Und LinkedIn, haut uns was raus. Wir freuen uns und kommen nächste Woche wieder, so wie es aussieht, mit einem Gast. Das werden wir nächste Woche dann entsprechend feiern und bekannt geben. Insofern wünsche ich uns allen Happy Halloween, lecker Kürbissuppe und bleibt schön digital da draußen. Sauein, bis bald.
Bis bald. Und denkt dran, ein VW fürs Vaterland, das kann auch dieses Jahr noch drin sein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.